Was geschieht, wenn ein Mensch allein vor einer ganzen Nation steht und dennoch nicht alleine ist? In 1. Könige 17 bis 22 begegnen wir Elia, dem Propheten, in einer dunklen Zeit. Israel ist äußerlich religiös, aber innerlich zerrissen. Ahab regiert, Isabel verführt, Baal gewinnt Raum und mitten hinein spricht Gott durch einen Mann, der gelernt hat, zuerst verborgen zu leben, bevor er öffentlich wirkt. Willkommen zur Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute hören wir von Trockenheit und Feuer, von leiser Versorgung und offenem Gericht, von einem Gott, der lebt und spricht, auch wenn fast alles um sein Volk herum in die falsche Richtung geht. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Der Herr ist nicht einer unter vielen, er allein ist Gott. Er versorgt im Verborgenen, er ruft zur Entscheidung und bleibt wahr, auch wenn Menschen seine Stimme verdrängen. Wenn dich diese tägliche Reise trägt, hilft deine Unterstützung im Mitträgerkreis, sie werbefrei und verlässlich zu bewahren. Mich berührt an Elia besonders, dass sein Weg nicht nur aus großen Momenten besteht. Da ist die Witwe, das knappe Mehl, das Gebet am Sterbebett, die Müdigkeit nach dem Kampf, die Einsamkeit unter dem Druck einer gottfernen Zeit. Und genau dort zeigt sich Gottes Art. Er begegnet nicht nur auf dem Karmel im Feuer, sondern auch am Bach, im oberen Raum, im wartenden Gebet und in der stillen Treue eines Propheten, der lernen muss, dass Gottes Macht nie laut sein muss, um absolut zu sein. Heiliger Geist, führe unser Herz weg von falschen Sicherheiten. Lehre uns, dem lebendigen Gott zu vertrauen, wenn Ressourcen klein, Widerstände groß und Entscheidungen unbequem sind. Schenke uns ein ungeteiltes Herz. Amen. Da sagte Elia, der Tisbiter aus Tisbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, es soll in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort. Hierauf erging das Wort des Herrn an ihn also: Gehe weg von hier und wende dich ostwärts und verbirg dich am Bache Krit, der östlich vom Jordan fließt. Aus dem Bache sollst du trinken, und den Raben hab ich geboten, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Da ging er weg und tat nach dem Befehl des Herrn. Er ging hin und ließ sich am Bache Krit nieder, der auf der Ostseite des Jordans fließt, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso am Abend, und er trank aus dem Bache. Als dann aber der Bach nach einiger Zeit trocken wurde, weil kein Regen im Lande gefallen war, erging das Wort des Herrn an ihn also: Mache dich auf, begib dich nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib da selbst. Ich habe einer Witwe dort geboten, für deinen Unterhalt zu sorgen. Da machte er sich auf den Weg und begab sich nach Zapat. Und als er am Stadttor ankam, war dort eine Witwe gerade damit beschäftigt, Holz zusammenzulesen. Er rief sie an mit den Worten: Hole mir doch ein wenig Wasser in einem Kruge, damit ich trinke. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr die Worte nach: Bring mir doch auch einen Bissen Brot mit. Aber sie antwortete: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich besitze nichts Gebackenes, nur noch ein Handvoll Mehl ist im Topf und ein wenig Öl im Kruge. Eben lese ich ein paar Stücke Holz zusammen, dann will ich heimgehen und es für mich und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Doch Elia antwortete ihr: Fürchte dich nicht, gehe heim und tu, wie du gesagt hast. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bring ihn mir her. Danach magst du für dich und deinen Sohn auch etwas zubereiten. Denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen, bis zu dem Tage, wo der Herr wieder Regen auf den Erdboden fallen lässt. Da ging sie hin und kam der Weisung Elias nach. Und sie hatte lange Zeit zu essen, er und sie und ihr Sohn. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, wie der Herr es durch den Mund Elias hatte ankündigen lassen. Nachmals aber begab es sich, dass der Sohn jener Frau, der das Haus gehörte, krank wurde. und seine Krankheit verschlimmerte sich so, dass kein Atem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia: Was haben wir miteinander zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist nur deshalb zu mir gekommen, um meine Verschuldung bei Gott in Erinnerung zu bringen und den Tod meines Sohnes herbeizuführen. Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn her. Er nahm ihn dann von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, wo er selbst wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er den Herrn an und betete: Herr, mein Gott, hast du wirklich die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so unglücklich gemacht, dass du ihren Sohn hast sterben lassen? Darauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und rief den Herrn mit den Worten an: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Knaben wieder in ihn zurückkehren. Da erhörte der Herr das Gebet Elias, und die Seele des Knaben kehrte in ihn zurück, so dass er wieder auflebte. Elia aber nahm den Knaben, trug ihn aus dem Obergemach ins Haus hinunter und übergab ihn seiner Mutter mit den Worten: Sieh her, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Lange Zeit darauf aber erging das Wort des Herrn an Elia im dritten Jahre der Dürre also: Gehe hin, zeige dich dem Ahab, denn ich will auf Erden regnen lassen. Da machte sich Elia auf den Weg, um dem Ahab vor die Augen zu treten. Die Hungersnot war aber in Samaria immer drückender geworden. Da hatte Ahab seinen Haushofmeister Obadja rufen lassen. Dieser war ein treuer Verehrer des Herrn. Als daher Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, hatte Obadja 100 Propheten genommen und sie je 50 Mann in einer Höhle versteckt und sie mit Brot und Wasser versorgt. Ahab hatte also zu Obadja gesagt: Komm, wir wollen durch das Land an alle Wasserquellen und an alle Bäche gehen. Vielleicht finden wir noch Futter, sodass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nicht einen Teil des Viehs eingehen zu lassen brauchen. Dann hatten sie das Land unter sich geteilt, um es zu durchwandern. Ahab war für sich allein in der einen Richtung gegangen und Obadja auch für sich allein in der anderen Richtung. Während nun Obadja unterwegs war, trat ihm plötzlich Elia entgegen. Als er ihn erkannte, warf er sich auf sein Angesicht nieder und rief aus: Bist du es wirklich, mein Herr Elia? Er antwortete ihm: Jawohl. Gehe hin und sage deinem Herrn: Elia ist da. Doch er erwiderte: Womit habe ich es verdient, dass du deinen Knecht, dem Ahab, ausliefern willst, damit er mich umbringe? So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Es gibt kein Volk und kein Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hätte, um dich zu suchen. Sagte man dann: Er ist nicht hier, so ließ er das Königshaus und das Volk schwören, dass er dich wirklich nicht ausfindig machen würde. Und nun forderst du mich auf: Gehe hin und melde deinem Herrn: Elia ist da. Wenn ich jetzt von dir weggehe und der Geist des Herrn dich an einen mir unbekannten Ort entführt und ich dann zu Ahab käme, um es ihm zu melden, und er dich dann nicht fände, so würde er mich hinrichten lassen. Und dein Knecht hat doch den Herrn von Jugend auf gefürchtet. Ist es denn meinem Herrn unbekannt geblieben, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn ermorden ließ? Dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann, je 50, in einer Höhle versteckt und sie mit Speise und Trank versorgt habe? Und jetzt forderst du mich auf: Gehe hin und sage deinem Herrn: Elia ist da. Er würde mich ja umbringen. Aber Elia entgegnete: So wahr Gott der Herrscher lebt, in dessen Dienst ich stehe. Noch heute will ich ihm vor die Augen treten. Da ging Obadja dem Ahab entgegen und berichtete es ihm, und Ahab machte sich auf, um mit Elia zusammenzutreffen. Sobald nun Ahab den Elia erblickte, rief er ihm zu: Bist du wirklich da, du Unglücksstifter für Israel? Er antwortete: Nicht ich bin es, der Israel ins Unglück gestürzt hat, sondern du und dein Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalen nachgelaufen seid. Nun aber sende hin und lass ganz Israel bei mir auf dem Berge Karmel zusammenkommen, dazu die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch der Isabel essen. Da sandte Ahab Boten in alle Teile Israels und ließ die Propheten auf dem Berge Karmel zusammenkommen. Da trat Elia vor das gesammelte Volk hin und sagte: Wie lange wollt ihr nach beiden Seiten hinken? Wenn der Herr Gott ist, so haltet euch zu ihm. Ist er aber der Baal, so folgt diesem nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Hierauf sagte Elia zum Volk: Ich bin allein noch als Prophet des Herrn übrig geblieben, der Propheten Baals dagegen sind 450 Mann. So gebe man uns nun zwei Stiere, sie mögen sich dann einen von den Stieren auswählen und ihn zerstücken und auf die Holzscheite legen, jedoch ohne Feuer daran zu bringen. Ich aber will den anderen Stier zurichten und ihn auf die Holzscheite legen, ebenfalls ohne Feuer daran zu legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, während ich den Namen des Herrn anrufen werde, und der Gott, der dann mit Feuer antwortet, der soll als Gott gelten. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut. Hierauf sagte Elia zu den Propheten Baals: Wählt euch einen von den Stieren aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid in der Mehrzahl. Ruft dann den Namen eures Gottes an, aber ihr dürft kein Feuer daran legen. Da nahmen sie den Stier, dessen Wahl er ihnen freigestellt hatte, richteten ihn zu und riefen den Namen Baals von morgen bis zum Mittag an, indem sie riefen: Baal, erhöre uns. Aber es erfolgte kein Laut und niemand antwortete. Dabei tanzten sie um den Altar herum, den sie errichtet hatten. Als es nun Mittag geworden war, da verhöhnte Elia sie mit den Worten: Ruft recht laut, er ist ja doch ein Gott. Vielleicht ist er eben in Gedanken versunken oder ist beiseite gegangen oder befindet sich auf Reisen. Vielleicht schläft er gar und muss erst aufwachen. Da riefen sie recht laut und brachten sich nach ihrem Brauch Wunden mit Schwertern und Spießen bei, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als dann der Mittag vorüber war, gerieten sie ins Rasen bis zur Zeit, da man das Speisopfer darzubringen pflegt. Aber kein Laut, keine Antwort und keine Erhörung war erfolgt. Nunmehr sagte Elia zu dem ganzen Volk: Tretet zu mir heran. Als nun das ganze Volk zu ihm getreten war, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen worden war, wieder her. Er nahm nämlich 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen einst das Wort des Herrn also ergangen war: Israel soll dein Name sein. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Alsdann zog er rings um den Altar einen Graben, der einen Umfang hatte, wie ein Feld für 2 Maß aussaat. Hierauf schichtete er die Holzscheite auf, zerstückte den Stier, legte ihn auf den Holzstoß und sagte: Füllet 4 Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und über das Holz. Dann befahl er: Wiederholt es noch einmal. Da taten sie es noch einmal. Hierauf befahl er: Tut es zum dritten Mal. Da taten sie es zum dritten Mal, so dass das Wasser rings um den Altar herumlief und auch den Graben ließ er mit Wasser füllen. Als dann die Zeit da war, wo man das Speisopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia herzu und betete: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass es heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht bin, und dass ich dies alles nach deinem Befehl getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und du selbst ihre Herzen zur Umkehr gebracht hast. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz, die Steine und das Erdreich und leckte sogar das Wasser im Graben auf. Als das ganze Volk das sah, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und riefen aus: Der Herr, er ist der wahre Gott. Der Herr, er ist der wahre Gott. Elia aber befahl ihnen: Ergreift die Propheten Baals, lasst keinen von ihnen entrinnen. Als man sie nun ergriffen hatte, führte Elia sie an den Bach Kison hinab und ließ sie dort abschlachten. Hierauf sagte Elia zu Ahab: Gehe hinauf, iss und trink, denn ich höre schon das Rauschen des Regens. Während nun Ahab hinaufging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia der Spitze des Karmels zu und kauerte sich tief zur Erde nieder. indem er sein Gesicht zwischen seine Knie legte. Dann befahl er seinem Diener: Steige höher hinauf, schaue aus nach dem Meere hin. Der ging hinauf und schaute aus und meldete: Es ist nichts zu sehen. Er antwortete: Gehe wieder hin. Und so siebenmal. Beim siebten Male aber meldete er: Soeben steigt eine Wolke, so klein wie eines Mannes Hand, aus dem Meere auf. Da befahl er ihm: Gehe hin und sage zu Ahab: Lass anspannen und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es dauerte nicht lange, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Sturm. Und es erfolgte ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn, so dass er seine Lenden gürtete und vor Ahab herlief bis nach Jezreel hin. Als nun Ahab der Isabel alles mitteilte, was Elia getan und vor allem, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte, da schickte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich jetzt und künftig strafen, wenn ich nicht morgen um diese Zeit mit deinem Leben ebenso verfahre, wie du mit dem Leben eines jeden von ihnen verfahren bist. Da geriet er in Furcht und machte sich schnell auf den Weg, um sein Leben zu retten. Als er dann nach Beerseba, das schon zu Juda gehört, gekommen war, ließ er seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging eine Tagreise weit in die Wüste hinein. Dort angekommen, setzte er sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich den Tod und betete: Es ist genug. Nimm nunmehr, Herr, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Hierauf legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Aber plötzlich rührte ihn ein Engel an und sagte zu ihm: Steh auf, iss. Als er nun hinblickte, sah er zu seinen Häupten einen auf heißen Steinen gerösteten Brotkuchen liegen, und daneben stand ein Krug mit Wasser. Er also aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte: Steh auf, iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberge Horeb, wo er in eine Höhle ging und darin über Nacht blieb. Da nun erging an ihn das Wort des Herrn, der zu ihm sagte: Was willst du hier, Elia? Er antwortete: Ich habe für den Herrn, den Gott der Herrscher, unerschrocken geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da erwiderte er: Gehe hinaus und tritt auf dem Berge vor den Herrn hin. Und siehe, der Herr zog an ihm vorüber, ein Sturmwind, gewaltig und stark, der die Berge zerriss und die Felsen spaltete, ging vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturme. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber kam ein leises, sanftes Säuseln. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sich das Antlitz mit seinem Mantel, ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Da redete ihn eine Stimme an, die fragte: Was willst du hier, Elia? Er antwortete: Ich habe für den Herrn, den Gott der Herrscher, unerschrocken geeifert. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da sagte der Herr zu ihm: Kehre jetzt auf demselben Wege nach der Steppe von Damaskus zurück, gehe in die Stadt hinein und salbe Hazael zum König über Syrien, und Jehu, den Sohn Nimsis, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Safats aus Abel-Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stadt salben. Wer dann dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Doch will ich in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt haben. und alle, deren Mund ihn nicht geküsst haben. Als Elia nun von dort weggegangen war, traf er Elisa, den Sohn Safats, der gerade pflügte. 12 Joch Ochsen waren vor ihm her. Er selbst aber befand sich bei den 12. Während nun Elia an ihm vorüberschritt, warf er ihm sein Fell über. Da verließ er die Rinder, eilte dem Elia nach und sagte: Lass mich nur noch Abschied von meinem Vater und meiner Mutter nehmen, dann will ich dir nachfolgen. Elia antwortete ihm: Gehe immer noch einmal zurück. Denn was habe ich dir getan? Da kehrte er von ihm zurück, nahm das eine Joch Rinder und schlachtete es. Mit dem Geschirr der Rinder aber kochte er ihr Fleisch und gab es den Leuten zu essen. Dann machte er sich auf den Weg, schloss sich an Elia an und wurde sein Diener. Ben-Hadad aber, der König von Syrien, bot seine ganze Streitmacht auf. 32 Könige leisteten ihm Heeresfolge mit Rossen und Wagen. So zog er heran, belagerte Samaria und bestürmte es. Dann schickte er Gesandte in die Stadt zu Ahab, dem König von Israel, und ließ ihm sagen: So spricht Ben-Hadad, dein Silber und Gold gehört mir, und deine Frauen und deine Kinder gehören ebenfalls mir. Der König von Israel gab ihm zur Antwort: Wie du befiehlst, mein Herr und König, dein bin ich mit allem, was mir gehört. Darauf kamen die Gesandten noch einmal und sagten: So spricht Ben-Hadad, ich habe zu dir gesagt und dir sagen lassen, dein Silber und dein Gold, deine Frauen und deine Kinder sollst du mir geben. Morgen also um diese Zeit werde ich meine Diener zu dir senden, damit sie deinen Palast und die Häuser deiner Diener durchsuchen, und sie sollen dann alles, was ihnen beachtenswert erscheint, mit Beschlag belegen und mitnehmen. Da berief der König von Israel alle Ältesten des Landes und sagte: Da könnt ihr nun klar erkennen, wie böse dieser Mensch es meint. Denn als er zu mir sandte, um meine Frauen und meine Kinder, mein Silber und mein Gold zu fordern, habe ich es ihm nicht verweigert. Da antworteten ihm alle Ältesten und das gesamte Volk: Da gehorchst du nicht und willigst nicht ein. So erwiderte er denn den Gesandten Ben-Hadads: Meldet meinem Herrn, dem Könige, alles, was du von deinem Knecht zuerst verlangt hast, will ich tun. Aber auf diese letzte Forderung kann ich nicht eingehen. Als nun die Gesandten hingegangen waren und den Bescheid überbracht hatten, sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich jetzt und künftig strafen, wenn der Schutt von Samaria hinreicht, allen Kriegern, an denen Spitze ich stehe, die hohlen Hände zu füllen. Darauf gab ihm der König von Israel zur Antwort: Sag ihm nur, wer sich das Schwert umgürtet, darf sich nicht brüsten, als ob er es schon wieder ablege. Als Ben-Hadad diesen Bescheid vernahm, während er gerade mit den Königen in den Weinberglauben bei einem Trinkgelage zechte, rief er seinen Leuten zu: Zum Angriff! Und sie stellten sich zum Angriff gegen die Stadt auf. Da trat plötzlich ein Prophet zu Ahab, dem König von Israel, und sagte: So hat der Herr gesprochen. Siehst du diesen ganzen gewaltigen Heerhaufen? Wisse wohl, ich gebe ihn dir heute in die Hand, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. Ahab fragte: Durch wen? Er antwortete: So hat der Herr gesprochen, durch die Leute der Landvögte. Da fragte er weiter: Wer soll den Kampf eröffnen? Er erwiderte: Du selbst. Darauf musste der Ahab die Leute der Landvögte, es waren ihrer 232 Mann. Nach ihnen musterte er das gesamte übrige Kriegsvolk, alle Israeliten, es waren 7000 Mann. Sie machten dann zur Mittagszeit einen Ausfall, als Ben-Hadad sich gerade in dem Lauben samt den 32 mit ihm verbündeten Königen einen Rausch antrank. Als nun die Leute der Landvögte als Vortrab ausrückten und Ben-Hadad durch Kundschafter, die er ausgesandt hatte, die Meldung erhielt, dass Leute aus Samaria ausgerückt seien, befahl er: Mögen sie in friedlicher oder in feindlicher Absicht ausgerückt sein, nehmt sie lebendig gefangen. Sobald aber jene aus der Stadt ausgerückt waren, nämlich die Leute der Landvögte, und das ihnen folgende Heer, schlugen sie wütend drein, so dass die Syrer flohen. Die Israeliten verfolgten sie, doch Ben-Hadad, der König von Syrien, rettete sich zu Pferde mit einigen Reitern. Nun rückte auch der König von Israel selber aus, fiel über die Rosse und Wagen her und brachte den Syrern eine schwere Niederlage bei. Da trat der Prophet zum König von Israel und sagte zu ihm, Wohlan, nimm dich zusammen und sieh wohl zu, was du zu tun hast, denn übers Jahr wird der König von Syrien wieder gegen dich heranziehen. Die Heerführer des Königs von Syrien aber sagten zu ihm, ihr Gott ist ein Berggott, darum sind sie uns überlegen gewesen. Wenn wir dagegen in der Ebene mit ihnen kämpfen könnten, würden wir sie gewiss besiegen. Gehe also folgendermaßen zu Werke. Entferne die Könige sämtlich von ihren Stellen und ersetze sie durch Statthalter. Sodann biete ein ebenso großes Heer auf, wie das vorige war, das dir verloren gegangen ist. Ebenso Rosse und Wagen wie das vorige Mal. Dann wollen wir mit ihnen in der Ebene kämpfen, so werden wir sie gewiss besiegen. Ben-Hadad ging auf ihren Vorschlag ein und verfuhr demgemäß. Als dann das Jahr um war, bot Ben-Hadad die Syrer auf und zog nach Afek, um dort den Israeliten eine Schlacht zu liefern. Nachdem auch die Israeliten gemustert worden waren und sich mit Mundvorrat versorgt hatten, zogen sie ihnen entgegen und lagerten sich ihnen gegenüber wie ein paar kleine Ziegenherden, während die Syrer die ganze Gegend füllten. Da trat der Gottesmann abermals herzu und sagte zu König von Israel, so hat der Herr gesprochen, weil die Syrer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge, aber kein Gott der Ebenen, so will ich diesen ganzen gewaltigen Heerhaufen in deine Hand geben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. So lagerten sie denn 7 Tage lang einander gegenüber, am 7. Tage aber kam es zur Schlacht, und die Israeliten erschlugen von den Syrern 100.000 Mann Fußvolk an einem einzigen Tage. Die übrig gebliebenen flüchteten sich in die Stadt Afek. Da fiel die Stadtmauer über den 27.000 Mann zusammen, die übrig geblieben waren. Auch Ben-Hadad war geflohen und in die Stadt gekommen von einem Gemach in das andere. Da sagten seine Diener zu ihm, wir haben oft genug gehört, dass die Könige der Israeliten großmütige Könige sind. So wollen wir uns denn Bußgewänder um unsere Lenden legen und Stricke um unseren Kopf und so zum König von Israel hinausgehen. Vielleicht schenkt er dir das Leben. Sie gürteten sich also Bußgewänder um ihre Lenden und legten Stricke um ihren Kopf. Und als sie zum König von Israel kamen, sagten sie, dein Knecht Ben-Hadad lässt dich bitten, ihm das Leben zu schenken. Er antwortete, lebt er noch? Er ist ja mein Bruder. Die Männer nahmen das als eine gute Vorbedeutung, darum beeilten sie sich, ihm beim Wort zu nehmen und sagten, Ben-Hadad ist also dein Bruder? Da antwortete er, geht, bringt ihn her. Und als Ben-Hadad dann zu ihm hinauskam, ließ er ihn zu sich auf den Wagen steigen. Da sagte Ben-Hadad zu ihm, die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, will ich dir zurückgeben. Auch magst du dir Handelshäuser in Damaskus anlegen, wie mein Vater sich solche in Samaria angelegt hat. Und ich, entgegnete Ahab, will dich aufgrund dieses Abkommens freilassen. Er schloss also einen Vertrag mit ihm und ließ ihn frei. Einer aber von den Propheten Schülern forderte auf Geheiß des Herrn seinen Genossen auf. Bringe mir eine Wunde bei. Als jener sich weigerte, ihn zu verwunden, sagte er zu ihm, zur Strafe dafür, dass du dem Befehl des Herrn nicht nachgekommen bist, wird dich, sobald du von mir weggegangen bist, ein Löwe töten. Kaum war er dann von ihm weggegangen, da fiel ein Löwe ihn an und tötete ihn. Als jener hierauf einen anderen traf, forderte er ihn auf, bringe mir eine Wunde bei. Da verwundete ihn dieser durch einen Schlag. Nun ging der Prophet hin und stellte sich auf den Weg, den der König kommen musste, machte sich aber durch eine Binde über seine Augen unkenntlich. Als dann der König vorüberkam, rief er ihn laut an mit den Worten, dein Knecht war mit in die Schlacht gezogen. Da trat plötzlich ein Mann, ein Oberer, an mich heran und brachte mir einen Gefangenen mit, der Weisung, bewache diesen Mann. Sollte er dir abhanden kommen, so haftest du mit deinem Leben für ihn, oder du hast ein Talent Silber zu bezahlen. Während nun dein Knecht hier und da zu tun hatte, war der Mensch verschwunden. Da sagte der König von Israel zu ihm, da hast du dein Urteil, du hast es dir selbst gesprochen. Da entfernte jener schnell die Binde von seinen Augen, und der König von Israel erkannte in ihm einen von den Propheten. Der aber sagte zu ihm, so hat der Herr gesprochen, weil du den Mann, der von mir dem Tode geweiht war, aus der Hand gelassen hast, musst du mit deinem Leben für ihn haften und dein Volk für sein Volk. Da zog der König von Israel missmutig und verstört nach Hause und gelangte nach Samaria. Nachmals aber begab sich Folgendes. Naboth von Jezreel besaß einen Weinberg in Jezreel, nahe bei dem Palaste Ahabs, des Königs von Samaria. Ahab machte nun dem Naboth folgenden Vorschlag. Tritt mir deinen Weinberg ab, damit ich mir einen Gemüsegarten daraus mache, weil er nahe bei meinem Palaste liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben oder, wenn dir das lieber ist, dir den Preis bar bezahlen. Aber Naboth erwiderte den Ahab, der Herr bewahre mich davor, dir den Erbbesitz meiner Väter abzutreten. Da kehrte Ahab in seinen Palast zurück, missmutig und verstört über die Antwort, die Naboth, der Jezreeliter, ihm gegeben hatte, mit den Worten, ich will dir den Erbbesitz meiner Väter nicht abtreten. Er legte sich auf sein Bett, wandte das Gesicht gegen die Wand ab und wollte keine Nahrung zu sich nehmen. Da trat seine Gemahlin Isabel zu ihm und fragte ihn, warum bist du denn so missmutig, dass du nichts essen willst? Er antwortete ihr, ich habe Naboth von Jezreel den Vorschlag gemacht, tritt mir deinen Weinberg gegen Bezahlung ab. Oder, wenn du das vorziehst, will ich dir einen anderen Weinberg dafür geben. Aber er hat mir geantwortet, ich will dir meinen Weinberg nicht abtreten. Da erwiderte ihm seine Gemahlin Isabel, jetzt musst du zeigen, dass du König in Israel bist. Stehe auf, iss und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg des Jezreeliters Naboth schon verschaffen. Darauf schrieb sie einen Brief unter Ahabs Namen, versiegelte ihn mit seinem Siegel und schickte den Brief an die Ältesten und Obersten, die in seiner Stadt wohnten und Mitbesitzer Naboths waren. In dem Briefe schrieb sie Folgendes. Lasst ein Fasten ausrufen, und setzt Naboth oben an unter dem Volke. Dann setzt zwei nichtswürdige Menschen ihm gegenüber, die gegen ihn auftreten und das Zeugnis ablegen sollen, er habe Gott und den König gelästert. Dann führt ihn vor die Stadt hinaus und steinigt ihn zu Tode. Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und Vornehmen, die in seiner Stadt die Beisitzer waren, taten, wie Isabel ihn in dem Briefe, den sie ihnen hatte zugehen lassen, aufgetragen hatte. Sie ließ einen Fasten ausrufen und setzte Naboth oben an unter dem Volke. Dann kamen die zwei nichtswürdigen Buben, setzten sich ihm gegenüber und legten vor dem Volke das Zeugnis gegen ihn ab. Naboth hat Gott und den König gelästert. Hierauf führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn. So fand er seinen Tod. Dann sandten sie zu Isabel und ließen ihr melden. Naboth sei gesteinigt worden, und sei nun tot. Sobald Isabel die Nachricht von Naboths Steinigung und Tod erhalten hatte, sagte sie zu Ahab, auf, nimm den Weinberg des Jezreeliters Naboth, den er dir für Geld nicht hat überlassen wollen, in Besitz. Denn Naboth lebt nicht mehr, sondern ist tot. Sobald nun Ahab den Tod Naboths erfuhr, machte er sich auf den Weg, um in den Weinberg Naboths hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter. Also, mache dich auf, gehe hinab und tritt vor Ahab, den König von Israel, der in Samaria wohnt. Er befindet sich gerade im Weinberge Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Sage dann zu ihm Folgendes. So hat der Herr gesprochen. Du hast gemordet und hast nun auch schon die Erbschaft angetreten? Sage dann weiter zu ihm. So hat der Herr gesprochen. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken. Da sagte Ahab zu Elia, hast du mich wieder herausgefunden, mein Feind? Er antwortete, Ja, ich habe dich herausgefunden, weil du dich so weit vergessen hast, zu tun, was dem Herrn missfällt. So will ich nunmehr Unglück über dich bringen und dich wegfegen und will von Ahabs Angehörigen alles ausrotten, was männlichen Geschlechts ist. Unmündige wie Mündige in Israel. Und ich will es mit deinem Hause machen, wie mit dem Hause Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie mit dem Hause Baesas, des Sohnes Ahias, weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast. Auch in Betreff Isabels hat der Herr geredet und angekündigt. Die Hunde sollen Isabel am Stadtgraben von Jezreel fressen. Wer von Ahabs Angehörigen in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen. Und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen. Es hat niemals einen Menschen gegeben, der sich so weit wie Ahab vergessen hätte, um das zu tun, was dem Herrn missfällt, weil ihn sein Weib Isabel dazu verführte. Er verübte zahllose Gräuel, indem er den Götzen nachging, ganz wie die Amoriter es getan hatten, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Als nun Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein härenes Bußgewand um den bloßen Leib und fastete. Er schlief sogar in dem Bußgewand und ging bekümmert einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia, den Tisbiter also. Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unglück nicht schon bei seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen. Erst unter der Regierung seines Sohnes will ich das Unglück über sein Haus kommen lassen. 3 Jahre vergingen ruhig, ohne dass Krieg zwischen Syrien und Israel stattfand. Im 3. Jahre aber, als Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel gekommen war, sagte der König von Israel zu seinen Dienern: Ihr wisst doch wohl, dass Ramoth in Gilead uns gehört. Wir aber sitzen hier müßig, anstatt es dem König von Syrien zu entreißen. Als er hierauf an Josaphat die Frage richtete: Willst du mit mir gegen Ramoth in Gilead zu Felde ziehen? Antwortete ihm Josaphat: Ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Rosse wie deine Rosse. Als Josaphat dann dem König von Israel riet, zunächst doch den Willen des Herrn zu erforschen, ließ der König von Israel die Propheten zusammenkommen, ungefähr 400 Mann, und fragte sie: Soll ich gegen Ramoth in Gilead zu Felde ziehen, oder soll ich es unterlassen? Sie antworteten: Ziehe hin, denn der Herr wird es dem König in die Hand geben. Da fragte Josaphat: Gibt es hier sonst keinen Propheten des Herrn mehr, durch den wir Auskunft erhalten könnten? Der König von Israel erwiderte dem Josaphat: Es ist wohl noch einer da, durch den wir den Herrn befragen könnten, aber ich habe nicht gern mit ihm zu tun, denn er weissagt mir niemals Gutes, sondern immer nur Unglück. Micha, der Sohn Jimlas. Aber Josaphat entgegnete: Der König wolle nicht so reden. Da rief der König von Israel einen Kammerherrn und befahl ihm, schleunigst Micha, den Sohn Jimlas, zu holen. Während nun der König von Israel und der König Josaphat von Juda, ein jeder auf seinem Throne in ihre Königsgewändern, auf dem Platz am Eingang des Stadttores von Samaria dasaßen und alle Propheten vor ihnen weissagten, machten sie Zedekia, der Sohn Kenans, eiserne Hörner und rief aus: So spricht der Herr, mit solchen wirst du die Syrer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Ebenso weissagten auch alle anderen Propheten, indem sie riefen: Ziehe hin gegen Ramoth in Gilead, du wirst Glück haben, denn der Herr wird es dem König in die Hand fallen lassen. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu holen, sagte zu ihm: Wisse, die Propheten haben dem Könige einstimmig Glück verheißen. Schließe dich doch ihrem einmütigen Anspruch an und prophezeie ebenfalls Glück. Micha aber antwortete: So wahr der Herr lebt, nur was der Herr mir eingeben wird, das werde ich verkünden. Als er nun zum Könige kam, fragte dieser ihn: Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead zu Felde ziehen, oder sollen wir es unterlassen? Er antwortete ihm: Ziehe hin, du wirst Glück haben, denn der Herr wird es dem Könige in die Hand fallen lassen. Da entgegnete ihm der König: Wie oft soll ich dich noch beschwören, mir nichts zu verkünden, als nur die reine Wahrheit im Namen des Herrn? Da sagte Micha: Ich habe ganz Israel zerstreut auf den Berge gesehen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr aber sagte, diese haben keinen Herrscher mehr. Ein jeder von ihnen möge in Frieden nach Hause zurückkehren. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir niemals Glück, sondern immer nur Unheil prophezeit? Micha aber fuhr fort, darum vernimm das Wort des Herrn. Ich habe den Herrn auf seinem Throne sitzen sehen, während das ganze himmlische Heer zur Rechten und zur Linken neben ihm stand. Und der Herr fragte, wer will Ahab betören, dass er zu Felde ziehe und bei Ramoth in Gilead falle? Da erwiderte der eine dies, der andere das, bis endlich der Geist vortrat und sich vor den Herrn stellte und sagte, ich will ihn betören. Der Herr fragte ihn, auf welche Weise? Da antwortete er, ich will hingehen und zum Lügengeist im Munde aller seiner Propheten werden. Da sagte der Herr, du sollst ihn betören, und es wird dir auch gelingen. Gehe hin und mache es so. Nun denn, siehe, der Herr hat allen diesen deinen Propheten einen Lügengeist in den Mund gelegt. Denn der Herr hat Unglück für dich beschlossen. Da trat Zedekia, der Sohn Kenaans, auf Micha zu und gab ihm einen Backenstreich mit den Worten, wie ist etwa der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Micha entgegnete, du wirst es an jenem Tage erfahren, an dem du dich aus einem Gemach in das andere begeben wirst, um dich zu verstecken. Hierauf befahl der König von Israel, nimm Micha fest und führe ihn zu dem Stadthauptmann Ammon und zu dem königlichen Prinzen Joas zurück und melde dort. So hat der König befohlen, setze diesen Menschen ins Gefängnis und erhaltet ihn notdürftig mit Brot und Wasser am Leben, bis ich wohlbehalten heimkehre. Micha antwortete, wenn du wirklich wohlbehalten heimkehrst, dann hat der Herr nicht in mir geredet. Er fügte dann noch hinzu, hört dies, ihr Völker alle. Als hierauf der König von Israel und der König Josaphat von Juda gegen Ramoth in Gilead zu Felde gezogen waren, sagte der König von Israel zu Josaphat, ich will mich verkleiden und so in die Schlacht gehen, du aber magst deine gewöhnliche Kleidung anbehalten. So nahm denn der König von Israel verkleidet an der Schlacht teil. Der König von Syrien hatte aber den 32 Befehlshabern seiner Kriegswagen den bestimmten Befehl erteilt, ihr sollt niemand angreifen, er sei gering oder vornehm, sondern nur den König von Israel. Als nun die Befehlshaber der Kriegswagen Josaphat zu Gesicht bekamen, dachten sie, dass es gewiss der König von Israel sei, und wandten sich gegen ihn, um ihn anzugreifen. Da erhob Josaphat ein Geschrei, und sobald die Befehlshaber der Wagen erkannt hatten, dass er nicht der König von Israel sei, wandten sie sich von ihm ab. Ein Mann aber spannte seinen Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen dem Ringelgurt und dem Panzer. Da befahl er seinem Wagenlenker, wende um und bringe mich vom Schlachtfeld weg, denn ich bin verwundet. Da aber der Kampf an jenem Tage immer heftiger wurde, blieb der König dann doch den Syrern gegenüber aufrecht im Wagen stehen, bis er am Abend starb. Das Blut war aus der Schusswunde ins Innere des Wagens geflossen. Da erscholl gegen Sonnenuntergang der laute Ruf durch das Lager. Jeder in seine Stadt und jeder in sein Land. Denn der König ist tot. Als man dann nach Samaria gekommen war, begruben sie den König in Samaria. Und als man den Wagen am Teiche von Samaria abspülte, leckten die Hunde sein Blut, wie der Herr es zuvor angekündigt hatte. Die übrige Geschichte Ahabs aber, sowie alle seine Taten und das Elfenbeinhaus, das er gebaut und sämtliche Städte, die er befestigt hat, das befindet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Als Ahab sich aber zu seinen Vätern gelegt hatte, folgte ihm sein Sohn Ahasja in der Regierung nach. Josaphat, der Sohn Assas, wurde König über Juda im 4. Jahre der Regierung des Königs Ahab von Israel. 35 Jahre war Josaphat beim Regierungsantritt alt und 25 Jahre regierte er in Jerusalem. Seine Mutter hieß Azuba und war eine Tochter Silhis. Er wandelte ganz auf dem Wege seines Vaters Asa, ohne davon abzuweichen, so dass er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nur der Höhendienst wurde nicht beseitigt. Das Volk brachte immer noch Schlacht- und Rauchopfer auf den Höhen dar, mit dem König von Israel aber lebte Josaphat in Frieden. Die übrige Geschichte Josaphats aber und seine tapferen Taten, die er ausgeführt und wie er Krieg geführt hat, das findet sich bekanntlich bereits aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Juda. Auch den Rest der Heiligtumsbula, der unter der Regierung seines Vaters Asa noch übrig geblieben war, schaffte er aus dem Lande weg. In Edom gab es damals keinen König. Als König galt der Statthalter. Josaphat hatte Tarsis-Schiffe bauen lassen, die nach Ophir fahren und Gold holen sollten. Aber man fuhr nicht dahin, weil die Schiffe bei Ezion-Geber scheiterten. Damals machte Ahasja, der Sohn Ahabs, dem Josaphat den Vorschlag: Lass meine Leute die Fahrt zur See mit den deinigen mitmachen. Aber Josaphat ging nicht darauf ein. Als Josaphat sich dann zu seinen Vätern gelegt und man ihn bei seinen Vätern in der Stadt seines Ahnherrn David begraben hatte, folgte ihm sein Sohn Joram in der Regierung nach. Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 17. Jahre der Regierung des Königs Josaphat von Juda und regierte 2 Jahre über Israel. Er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte auf dem Wege seines Vaters und seiner Mutter und auf dem Wege Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er diente dem Baal und betete ihn an und entzürnte dadurch den Herrn, den Gott Israels, ganz wie sein Vater getan hatte. Herr, lebendiger Gott, bewahre uns vor einem geteilten Herzen. Lass uns nicht den Stimmen folgen, die angenehm klingen, aber von dir wegführen. Gib uns den Mut Elias, die Wahrhaftigkeit Michas und ein hörendes Herz für dein leises Reden. Versorge uns, richte uns auf und halte uns fest in deiner Wahrheit. Amen. Prüfe heute still, wo dein Herz zwischen Vertrauen und Ersatzgöttern schwankt. Bring genau diesen Punkt vor Gott und sprich schlicht: Herr, du allein bist Gott. Bis morgen und vergiss nicht, der Gott, der Feuer senden kann, ist derselbe, der dich auch im Stillen trägt.